machen auf Literatur, damit nicht die Blickweise zu eingeengt ist nur auf das Manuskript 115 und auf das, was ich damit tue. Es ist nicht die Aufgabe dieser Veranstaltung, Ihnen einen Querschnitt durch die gesamte Publikationslandschaft über Wittgenstein und nicht einmal über die Fragen der Bildtheorie zu bringen, aber ich möchte doch auch immer wieder schwerpunktartig darauf hinweisen, was tun andere Leute und wie setzt sich das, was andere Leute diesbezüglich tun, von dem ab, was wir tun, damit sie es ein bisschen einschätzen können. Und da ergibt sich nun eine Sache ganz besonders, und das betrifft einen Artikel von Christoph Niri, der ist Philosoph in Budapest, Chef des dortigen Instituts für Philosophie an der Akademie der Wissenschaften und in Bergen im Dezember vergangenen Jahres auch einer der Redner. Dieser Artikel, der hier vorliegt, ist die längere Fassung von dem Vortrag, den er in Bergen gehalten hat. Den Bergen-Vortrag haben Sie mit FDP am Netz. Ich habe jetzt leider das Passwort, das Sie hier brauchen, nicht dabei. Vielleicht haben es einige aufgeschrieben. Dann schreiben wir es an die Tafel. In jedem Fall bringe ich es Ihnen das nächste Mal mit. Aber es ist möglicherweise für Sie sowieso interessanter und handlicher, diesen Artikel selber zu lesen. Dann können Sie doch dran kritzeln. Ich habe eine Kopie von dem Artikel in den Seminarapparat getan und Sie können das dann nachlesen. Der Artikel heißt Wittgensteins Philosophy of Pictures und trifft also an dieser Stelle genau das, womit wir uns beschäftigen. Nicht nur das, sondern er ist auch genau interessiert an der Rolle des Nachlasses für die Diskussion dieses allgemeinen Problems. Man muss sich vielleicht nochmal dazu in Erinnerung rufen, was nicht ganz so obvious ist, wenn Sie hier die Vorlesung mitverfolgt haben, dass der Wittgenstein-Forschungsstand dadurch gekennzeichnet ist, dass jahrzehntelang sowas wie der Nachlass einfach nicht zugänglich war und die Leute sich orientieren mussten an den jeweils veröffentlichten Texten und eine wittgensteinische Philosophie also rekonstruiert wurde anhand dieser Texte, von denen wir ja mittlerweile wissen, dass sie von unterschiedlicher Verlässlichkeit sind. Bei der Frage, wie es in philosophischen Zusammenhängen nun eben gerne ist, was sagt Wittgenstein über Bilder, nicht? So ähnlich wie man sagen kann, was sagt Wittgenstein über den Satz oder was sagt Wittgenstein über das Subjekt, was sagt Wittgenstein über die Regel. Bei dieser Frage, was sagt Wittgenstein über Bilder, ist man notgedrungen angewiesen gewesen eben auf Bekanntes, Publiziertes, und von daher entwickelt Christoph Niri die Frage des Bildes bei Wittgenstein und weist darauf hin, so beginnt das Ganze, dass der Standard darin besteht, dass man sagt, es gibt zwei sehr unterschiedliche Phasen von Wittgenstein, die auch sehr unterschiedliche Antworten auf die Frage der Bedeutung des Bildes mit sich bringen. Die Frühphase, die Tractatusphase, ist bekannt durch die Abbildtheorie, und diese Abbildtheorie funktioniert ganz offensichtlich so, dass Sätze Bilder sind. Er sagt es nicht ganz so deutlich da drin, aber das ist eine sehr wichtige Sache, die man sich klar machen kann, was mir auch, bevor ich den Artikel gelesen habe, nicht so deutlich gewesen ist. Eigentlich ist Bildlichkeit, Bildhaftigkeit im Traktatszusammenhang eine, wie es so schön heißt, Bedingung der Möglichkeit von Sprache. Also wenn man sich fragt, wieso funktioniert Sprache, wie sie funktioniert, in logisch-wissenschaftlicher Art und Weise, findet man im Traktat die Antwort, Sprache funktioniert wegen der Abbildung. Also man hat eine solche bildhafte Struktur hinter der Sprache als das, was die was die Funktionsweise, wahr oder falsch zu sein, von Sätzen ermöglicht. Diese Abbildtheorie wird abgelöst, bekannterweise, und wird nicht mehr in späteren Positionen von Wittgenstein, also dann im speziellen philosophischen Untersuchungen, vertreten, sondern wird abgelöst durch die Sprachspieltheorie, sagen wir es mal ganz oberflächlich. Und in dieser Sprachspieltheorie kommen zwar auch Bilder vor, also man kann auch mit Bildern in einem Sprachspiel operieren, aber das Wichtige darin ist jetzt, dass Bilder verwendet werden, in einem Sprachspiel verwendet werden. Der Kontext des Umgangs mit Bildern ist angeglichen und eigentlich überschattet vom Umgang mit Worten, mit Gesten. Und das Bild ist an dieser Stelle also ein Klient, ist ein Faktor in der Sprachmanipulation und nicht mehr die Möglichkeit davon, dass Sprache wissenschaftlich abbildend überhaupt funktioniert. Das erklärt sich insgesamt natürlich dadurch auch, dass man festhalten kann und muss, dass im späteren Wittgenstein diese erkenntnistheoretische Paradesituation von der Art der Korrespondenz, von der Art, wir sagen etwas, was der Wirklichkeit entspricht, nicht mehr aktuell und nicht mehr akut ist. Also die Bildlichkeit als Bedingung von Verständlichkeit von Sätzen hat ja etwas mit der Korrespondenztheorie zu tun, dass Bilder sich so schön eignen mit ihrem begrifflichen Gerüst dafür, die Wirklichkeit in einer Struktur zu erscheinen zu lassen, die wir mit den Sätzen richtig hinkriegen. Diese ganze Vorstellung tritt in den Hintergrund, verschwindet eigentlich in den philosophischen Untersuchungen und damit eben auch die besondere Rolle der Bilder. Niri weist darauf hin, dass das so mehr oder weniger der Standard in der Beurteilung der Frage ist, was sind Bilder im Wittgensteinschen Werk, und sagt dann, macht dann einige recht wichtige Bemerkungen, Erinnerungsbemerkungen auch darüber, wie das in der Forschungsgeschichte weitergegangen ist. Das sind sehr hilfreiche Dinge. Er weist nämlich einmal darauf hin, dass die Wittgensteins Later Philosophy of Pictures has been taken note of in the so-called imagery debate. Das ist eine Debatte im Zusammenhang mit Wissenschaftstheorie, Erkenntnistheorie und kognitiver Psychologie. Berühmt für diese Imagery Debate sind Fodor, Jerry Fodor und dann auch Stephen Kosslyn. Auf die Sachen Leute gehe ich nicht ein. Plüschin ist ein weiterer von diesen Autoren. Die haben so etwas postuliert wie eine Language of Thought und intern verfasste Bildhaftigkeit von Bewusstsein und haben versucht zu argumentieren, dass wir deshalb Welt erkennen können, weil wir eine Denksprache haben und mit dieser Denksprache verbunden auch eine innere, interne Imagination, mentale Repräsentationen, die wir mit unserer Denksprache sozusagen manipulieren, und die Manipulation dieser mentalen Repräsentationen macht es uns möglich, wenn sie zusammenpasst mit dem, wovon repräsentiert wird, wenn sie damit zusammenpasst, macht uns diese Manipulation möglich, die Welt richtig zu erkennen. Um es ganz beinhart zu sagen und in Erinnerung zu rufen, wie in diesen Zusammenhängen argumentiert wird in der kognitiven Psychologie, da gibt es solche Überlegungen wie, stellen Sie sich vor, ein Bild eines komplizierten geometrischen Zusammenhangs zum Beispiel, und lösen Sie eine Aufgabe, eine visuelle Aufgabe anhand des, die sie sozusagen lösen müssen durch die Transformation, durch eine interne Transformation des Bildes, des internen Bildes dieser Zeichnung, dieser Skizze, dieser Maschine, die sie haben. Und wenn sich herausstellt, dass die Komplexität des Problems so zu betrachten ist, dass je komplexer das Problem ist, desto länger sie brauchen, um das Problem zu lösen, dann wird daraus geschlossen, dass es also ein empirischer Beweis dafür ist, dass die Language of Thought länger braucht, um die intern mit Hilfe der Gedankensprache die interne mentale Repräsentation dieses Bildes so zu transformieren, dass dann das Richtige rauskommt. Das heißt, man hat tatsächlich versucht, durch sozusagen Aufgaben, Versuchspersonen Aufgaben zu stellen, die eine sogenannte Manipulation interner Bilder notwendig gemacht hat, und dann hat man versucht, die Zeit zu messen, die gebraucht worden ist, um diese internen Bilder zu manipulieren, und dann hat man versucht, da sozusagen Regelmäßigkeiten zwischen der Komplexität des Problems und der Zeit, die gebraucht wird, um das Problem zu lösen, zu finden. Und das sind also Hinweise darauf, da ganz allgemein in der das muss man jetzt auch noch dazu sagen, ist mir schon bewusst, dass ich hier nur ganz knapp anspreche, worum es da geht. Es gab in den 70er, 80er Jahren eben in der Psychologie einen Paradigmenwechsel gegen den Behaviorismus, gegen das bloße Reizreaktionsschema, hin zu einer, wie gesagt, kognitiven Psychologie, die damit operiert, dass Menschen sinnvollerweise betrachtet werden als Lebewesen, die interne mentale Repräsentationen von der Welt haben. Das alles nur ist als Erinnerung. Wenn Bedarf ist, kann ich da auch noch mehr mal darüber sagen. Ich sage es nur deswegen, weil Christoph Niri darauf zu sprechen kommt und weil er sagt, in dieser Debatte, die eine große Rolle gespielt hat im Zusammenhang mit Bildlichkeit von Erkennen, in dieser Debatte ist der Wittgenstein immer der Böse gewesen, quasi derjenige, gegen den man sich wendet, und mit gutem Grund, weil wenn man die philosophischen Untersuchungen oberflächlich mal liest und nicht nur oberflächlich liest, dann stellt sich relativ deutlich heraus, dass diese Form von Vorstellungsbildern, die Wittgenstein ich da geredet habe, also wir machen uns das sozusagen in innere Bilder, dass das etwas ist, was dem Wittgenstein hochproblematisch erscheint, womit er eigentlich nichts zu tun haben will, was zu der genannten Orthodoxie führt, dass man sagt, mit Bildern kann man was tun, aber es ist nicht so, dass Bilder mentale Repräsentationen etwas sind, womit man was anfangen könnte. Das ist nicht die offizielle Lehre, ganz im Gegenteil, von Wittgenstein in philosophischen Untersuchungen. Und er weist jetzt auch noch darauf hin, dass in demselben Zusammenhang, also einer Bildfeindlichkeit in dem Sinn des späteren Wittgensteins, zum Beispiel auch zu bemerken ist, dass Leute wie der Nelson Goodman, den erwähne ich jetzt deswegen auch, Niri erwähnt ihn hier, weil einige von Ihnen Nelson Goodman bekannt finden und bearbeiten, dass auch Nelson Goodman, der ja eigentlich von der Ausbildung, vom Interesse her stark mit Wittgenstein etwas zu tun haben sollte, gar nichts von Wittgenstein damit drinnen hat in den Languages of Art. Und zum Beispiel jemand, der gleichauf mit Nelson Goodman auch über diese ästhetischen Bildfragen gearbeitet hat und auch eine Rezension von Nelson Goodman geschrieben hat, nämlich Richard Wolheim, der ebenfalls ein auch stark von Wittgenstein beeinflusster Philosoph ist, der diese ganzen Problemkomplexe wie Sehen als diskutiert hat, durchaus im Ausgang von Wittgenstein, aber mit Wittgenstein und Bild hat er nichts zu tun gehabt. Das ist an der Stelle weggefallen, und er sagt eben Niri jetzt, da kommen wir jetzt näher hin, the printed corpus only partially conveys the richness, complexities, continuities and changes in Wittgensteins ideas on pictorial representation. Also da kann man gleich mal in die Richtung gehen, meint er, dass man sagt, diese Zweiteilung von Wittgenstein und diese vergleichsweise Ignorierung von Beiträgen des späteren Wittgensteins zum Bildproblem, das muss man revidieren, und das revidiert man jetzt nach seiner Auffassung, indem man mal genauer nachsieht, was gibt es denn da alles. Schauen wir es uns mal genauer an. Nierig geht jetzt so vor, dass er relativ breitbandmäßig zunächst die publizierten Bände des Wittgensteinschen Opus durchgeht und darauf hinweist, wo Bild auftaucht, überall. Das ist etwas, was sehr hilfreich und ergänzend ist zu dem, was ich mache. Das ist etwas, was ich mir erspart habe bisher. Sie werden es, wenn Sie den Nachlass durchsuchen, natürlich auch selber machen können. Sie brauchen sozusagen nur die Vorkommen von Bild dann jeweils zu suchen und das in einen sinnvollen Zusammenhang bringen. Aber es ist mal gut, dass das jemand vorgemacht hat und dass es mal jemand vorartikuliert. Ich gehe das nur ganz im Überblick durch, denn Sie können sich das selbst ansehen dann. Dann einen, er geht zuerst einmal auf die philosophischen Untersuchungen ein, und das eine, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte, das ist aber das letzte Semester sowieso schon mal rausgekommen, dass der Ausdruck, der uns hier so als das Zentrum dient, um den herum vieles von dem gruppiert ist, was wir gesagt haben, nämlich das Bild sagt sich selbst, dass dieser Ausdruck durchaus in den philosophischen Untersuchungen vorkommt, und zwar in Paragraph 523. Es sagt uns etwas, seine eigene Struktur, seine eigenen Linien, seine eigenen Farben. Dann sagt Niri dazu, the idea that pictures need to be backed by words in order to be unequivocal is entirely missing here. Das ist also schon ein wichtiger, guter Hinweis darauf, dass diese Zweiteilung, der frühe Wittgenstein, seine Bildtheorie, Bilder als Ermöglichung von Sprache, der zweite, Bilder brauchen Sprache, damit sie etwas vermitteln, brauchen Sprachspiele, nicht? Das fehlt hier, und wir können es ganz gut nachvollziehen, warum das hier fehlt, weil wir kennen die Kontexte, aus denen dieses das Bild sagt sich selbst genommen ist, und diese Kontexte sind also keine Kontexte, in denen es um Sprachspiele geht. Das ist einmal etwas sehr was Wichtiges. Das ist etwas, was mich im zweiten Teil heute dann ist auch noch beschäftigen wird. Wenn man reingeht in die Entstehung dieser Bilddiskussionen, dann wird sehr deutlich, dass die Sprachspiele eigentlich herangezogen werden als eine Möglichkeit zu beantworten Probleme, die sich durch das Auftreten vom Bild ergeben, und nicht umgekehrt. Und es gehört zu einer etwas überkomplexen Aufgabe, die ich hier nur kurz anreißen kann, sich solche Gedanken zu machen, wie: Was ist das Schicksal von einem solchen Satz wie das Bild sagt sich selbst, wenn dieser Satz seine Reise macht, nicht seine Kurve zieht durch die verschiedensten Kontexte in den Überarbeitungen von Wittgenstein, bis er dann am Ende in den philosophischen Untersuchungen auftaucht. Da ist noch viel zu machen, und da kann man, glaube ich, sehr, sehr nutzvolle und sinnvolle Überraschungen erleben. Aber es ist auch viel Detailarbeit notwendig dafür. Ich will an der einen Stelle vielleicht auch noch etwas sagen. Eine Arbeit, die ich gekriegt habe vom Herrn Mandler, sitzt der irgendwo da? Sitzt nicht da. Der eine sagt, der also an vielen Stellen sehr, sehr gute, korrekte Beobachtungen macht, aber der Auffassung ist, dass die Sachen, die wir interpretiert haben vom Manuskript 115, dass die von vornherein so zu verstehen sind, dass Wittgenstein ein Vertreter der mentalen Repräsentationslehre wäre, dass also das, was Putnam dann weitermacht, was vorher in der Semiotik de Saussure macht im Zusammenhang mit dem Begriff, als ein, dem Signifikat, dass das dasjenige ist, was das Bild ist, von dem der Wittgenstein spricht. Das, glaube ich, ist eine unkorrekte Betrachtungsweise. Es ist das Bild, um das es dem Wittgenstein hier geht, also über das wir hier reden, das ist tatsächlich das externe Bild. Und ich habe vergangenes Semester viel Zeit damit verbracht, zu diskutieren, wie komplex und aufregend die Abläufe sind, wenn jetzt das Verständnis eines Bildes als eines realen Abbildungsvorgangs, wie er in unserer Alltäglichkeit vorkommt, wenn diese Art von Bildverständnis ausgeweitet und transformiert wird in einem Ausdruck wie innere Bilder, nicht? Was wir dann, und zwar insbesondere im Zusammenhang mit Erinnerung, mit Gedächtnis, mit Vergleich innerer Bilder mit der äußeren Wirklichkeit. Wie fragil und problematisch das für einen Wittgenstein ist, ist zu Beginn des Manuskripts 115 ganz ausgezeichnet zu studieren, und davon kann nicht gesagt werden, dass er eine Lehre der mentalen Repräsentation vorschlagen würde. Er spielt sich in diese und in jene Richtung herum. Sie können das in meinem Kommentar ja nachlesen. Ich will da nur darauf schnell hinweisen. Gut, Niri kommt dann des Weiteren zu sprechen, der Reihe nach, auf die philosophischen Bemerkungen. Das übergehe ich mal, das ist eine Seite. Und dann kommt er auf die philosophische Grammatik. Das ist also sozusagen in der Liste seiner Angaben für Auftreten des Bildbegriffes und weist darauf hin, dass die philosophische Grammatik eine ganz bemerkenswerte Anzahl von wichtigen Gedanken Wittgensteins zum Bildbegriff enthält. Das ist sicherlich der Fall, und Sie können sich ja erinnern, dass ich Ihnen zu Beginn dieses Semesters ausführlich und breit dargestellt habe, wie die philosophische Grammatik zustande kommt aus den Umarbeitungen im Kontext des Peak TypeScripts. Zu diesen Umarbeitungen gehört, in diese Umarbeitungen fließt ein das Manuskript 115, und das heißt, hier sind wir natürlich vom Material her so schon voll im Nachlass drinnen, wenn auch in einer Form des Nachlasses, die präsentiert wird mit besonderen Problemen. Was mir warum wichtig ist und warum ich das eigentlich auch sozusagen sehr hilfreich finde, was Niri hier sagt, weil er darauf hinweist, in der philosophischen Grammatik ist es nicht der Beginn des Problems, des Bildproblems, was wir hier machen. Wir beginnen mit unserem Bildproblem in der Vorlesung zu Beginn des Manuskripts 115, und das könnte man sagen, ist irgendwo, ja. Das ist einfach irgendwo zufällig, wo das neue Heft begonnen hat und zufällig, wo der Text einmal freigeschaltet worden ist vom Wittgenstein-Archiv. Es ist im Kontext der philosophischen Grammatik schon viel weiter vorher, nämlich insbesondere im Abschnitt Römisch 5, Nummer 62, das ist auf Seite 102 in der philosophischen Grammatik, schon mal ganz Entscheidendes zum Bild gesagt. Ich lese Ihnen das bloß vor. Ich werde nicht auf diese Sachen jetzt speziell eingehen, weil das wiederum viel Mühe brauchen würde. Ich werde es vielleicht am Ende dieses Semesters mit der Zeit noch hinkriegen, aber ich lese Ihnen das einmal nur vor zur Orientierung. Und es ist sozusagen nicht uninteressant zu merken, dass das Wittgenstein im selben Werkkomplex in dieser Fragestellung doch ganz woanders ist, ganz woanders unterwegs als dort, wo wir ihn bisher beobachtet haben. Das soll er sein. Dieses Bild stellt ihn vor. Darin liegt das ganze Problem der Darstellung. Was ist das Kriterium dafür? Wie ist es zu verifizieren, dass dieses Bild das Porträt dieses Gegenstandes ist? Das heißt, ihn darstellen soll. Die Ähnlichkeit macht das Bild nicht zum Porträt. Es könnte dem einen täuschend ähnlich und dabei das Porträt eines anderen sein, dem es weniger ähnlich sieht. Wie kann ich wissen, dass er das Bild als Porträt des N meint? Nun, etwa indem er sagt oder drunter schreibt. Welchen Zusammenhang hat das Porträt des N mit ihm? Etwa den, dass der Name darunter steht, mit dem er angeredet wird. Solche Fragen gehen da rein. Und was sehr auffällt an der Stelle ist, darum habe ich gesagt, Wittgenstein ist da ganz woanders als dort, wo wir ihn kennen, das ist noch Korrespondenztheorie in einer Weise. Das ist in einer gewissen Weise klassische, man mag sagen, modelltheoretische, referenztheoretische Betrachtungsweise aus dem Repertoire des Abbilddenkens. Und es ist wertvoll, sich daran zu erinnern, sich da klar zu machen, dass die Irritationsfaktoren und diese Sprengkraft des Bildes, die wir diskutiert haben, die ich beschrieben habe als Epiphanie, der Epiphanie-Charakter des Bildes, der Punktum-Charakter von der letzten Vorlesung im Zusammenhang mit Roland Barthes, dieses Ansprechen, Anblicken, das Bild sagt dir etwas, also diese Bewegung, in der der Mensch in die Rezipientenrolle gedrängt wird, dass alle diese Dinge hier mal überhaupt noch nicht vorkommen, keine Rolle spielen. Das ist das eine, also Wittgenstein ist da sehr, sehr breit und umfassend. Und das zweite, das wird im Vergleich zu dieser Stelle sehr deutlich, ist, dass man sich ja jetzt nochmal fragen kann, woher kommt denn dieser epiphane Charakter, in welchem Zusammenhang kauft er sich den ein, in welchem Zusammenhang stößt er da drauf? Und das ist jetzt ein Zusammenhang, den ich mehrfach schon betont habe, der so beschrieben werden kann, dass man sagt, das ist der Zusammenhang der Wiedererinnerung. Das ist der Zusammenhang von wir machen uns Bilder, nicht? Wo das Bild von der Bedingung der Möglichkeit, also von einer logischen Funktion als Strukturvorgabe in Richtung des Allgemeinverständnisses, nämlich des Verständnisses, das wir von Bildern haben, es braucht für ein Bild jemand, der sich ein Bild macht, der etwas als ein Bild verwendet, in dem Maße, in dem das in diese Richtung geht, wenn wir also sagen, Wiedererinnerung ist nicht denkbar ohne ein Bewusstsein, das sich wieder erinnert, ohne diesen Raum des zu einer Zeichengestalt in einer kreativen Spannung zu stehen. In diesem Zusammenhang, in dem das Ich von der metaphysischen Exilposition hinein importiert wird in eine philosophisch diskutierbare, relevante Position und nicht einfach an die Grenze der Welt gerückt wird, an dieser Stelle, wo das Ich diese neue philosophische Bedeutsamkeit erhält, an dieser Stelle wird dann gleichzeitig das Bild betrachtet als etwas, was dem Ich etwas sagen kann, nicht? Was etwas mit dem Ich machen kann. Das wird an dieser Stelle ganz, ganz gut. Das ist nur ein Punkt, auf den er hinweist. In den Passagen in der philosophischen Grammatik, die vor den Passagen sind, die in die philosophische Grammatik eingehen und die aus dem Manuskript 115 kommen. Eine andere Sache, auf die er hinweist, ist auf Seite 145. Das ist eine Passage, in der er über Intentionalität redet. Intentionalität hat natürlich nun etwas bereits zu tun mit dem genannten Bewusstsein, mit der Kapazität eines Lebewesens, sich auf etwas zu richten, mithilfe von Repräsentationen. Und hier sagt Wittgenstein sowas, Niere weist eben darauf hin, denken wir eine Zeichensprache, eine abstrakte, ich meine eine, die uns fremd ist, in der wir nicht heimisch fühlen, in der, wie wir sagen würden, wir nicht denken. Und denken wir uns diese Sprache interpretiert durch eine Übersetzung in eine, die wir sagen möchten, wie wir sagen möchten, unzweideutige Bildsprache, eine Sprache, die aus perspektivisch gemalten Bildern des Darzustellenden besteht. Es ist ganz klar, dass es viel leichter ist, sich verschiedene Deutungen der Schriftzeichen zu denken, als eines in gewohnter Art gemalten Bildes, das etwa ein Zimmer mit gewöhnlichen Möbeln darstellt. Hier werden wir auch geneigt sein, zu denken, es gäbe hier keine Möglichkeit der Deutung mehr. Also das ist eine zweite, nochmal wieder eine andere Sache. Da kommt es jetzt schon auf einen Gebrauch von Bildern hinaus. Da gibt es auch schon eine Dimension der Intentionalität. Aber es ist nicht dieses Problem der Wiedererinnerung und der inneren Bilder, sondern es ist das Problem der Handhabung von Zeichengestalten, seien es jetzt Buchstabengestalten, seien es Bildgestalten. Und insofern auch noch etwas äußerlich dem Thema, das wir immer wieder jetzt diskutiert haben. Wobei ich aber gleichzeitig sagen kann, gleich vorherschickend, dass wir heute in dem, wenn wir also uns ein bisschen genauer ansehen, was ist der zweite Teil in dem Manuskript 115, den ich da identifiziert habe, genau in diese Richtung wieder gehen werden. Also die Frage, das System der Sprache, das eine Untersuchung wert ist, das kann auf literale, alphabetische, alphanumerische und auf eine abbildartige Art und Weise untersucht werden. Auf diese Sachen kommen wir also noch hin. Hier soll es mal reichen, dass wir uns in Erinnerung rufen und uns klar machen, dass es so etwas gibt. Nun kommt der eine Punkt, den ich Ihnen vielleicht als ganzen Absatz vorlesen möchte, weil er die Überschneidung ist, der Schnittpunkt von dem, was Niri da macht und was ich mache, und weil Sie an der Stelle auch ganz gut sehen können, wie sich diese Sachen kurz mal berühren, aber dann auch in andere Richtung gehen. The next sequence of passages pertaining to our topic begins on page 163. Das ist Römisch 9. Ich sollte vielleicht dazu sagen, das Manuskript 115, also das Material vom Manuskript 115, das in die philosophische Grammatik eingeht, beginnt auf Seite 165. Und aufgrund eines vollständigen Zufalls, eines sehr, sehr sonderbaren Zufalls, hat sich das Folgende ergeben, dass das also auf Seite 165, dort wo das Manuskript 115 einsetzt, da gibt es auch eine Ziffer, die diesen Absatz bezeichnet. Und diese Ziffer ist die Ziffer 115, die aber nichts zu tun hat mit dem Manuskript 115, sondern das ist die Unterziffer, ist eine Unterziffer aus dem Abschnitt Römisch 8, Römisch 9, und ist schlicht und einfach der Effekt der Zählung vom Raschris. Die Zählung vom Raschris, die beginnt mit Numero 1, ganz am Anfang, ist eine hochidiosynkratische, darüber lasse ich es, und aus irgendeinem komischen Zufall kommt er auf 115 an, genau dann, wenn das Manuskript 115 an dieser Stelle reinpasst. Also auf Seite 165 beginnt unsere Thematik eigentlich, Sache, auf die Niri jetzt hinweist, ist, es fängt eben 163 an, with two striking remarks. Das eine ist, alles kann ein picture, anything can be a picture of anything, if we extend the concept of picture sufficiently. Und das zweite ist, denken kann man durchaus als das Denken ist ganz dem Zeichen von Bildern zu vergleichen. Auf die beiden Sachen weist er hin. Dann kommt es weiter, Seite 164. Das sind ist die philosophische Grammatik. If we compare a proposition with a picture, we must think whether we are comparing it to a portrait. Wo ist das hier? Wenn wir den Satz mit einem Bild vergleichen, so müssen wir bedenken, ob mit einem Porträt einer historischen Darstellung oder mit einem Genrebild. Beide Vergleiche haben Sinn. Und dann geht es noch weiter, denn ein Bild, wo steht das? Denn das Bild sollte doch die direktere Sprache sein. Auf diese Sache sind wir schon angekommen. So, und jetzt, there then follows on page 165, what the picture tells me is itself. It's telling me something will consist in my recognizing in it objects in some sort of characteristic arrangements. The phrase, the picture tells me itself, repeatedly occurs on the subsequent pages. On page 171, there is a two-paragraph passage, which I quote here in full. Das heißt, er zitiert hier das Bild, sagt mir also sich selbst. Außerdem kommt das noch öfters vor. Und auf Seite 171 gibt es eine weitere Passage über Bild. Das ist eine Verfahrensweise, mit der ich mich nicht ganz einverstanden erklären kann. Er überspringt einfach alles das an tiefen Dimensionen, was wir diskutiert haben, im Zusammenhang damit, wie der Bildbegriff beim Wittgenstein funktioniert. Und man muss schon sagen, dass das hier ganz einfach eine Doxographie ist, nicht? Eine Abfolge von, wo kommt das Bild vor? Und es ist, ergibt sich das 171 dann das erste Mal auch diese Skizzen zu sehen sind, und wenn so eine Skizze, diese Skizze der zwei laufenden Personen, und mit sowas kann man natürlich auch ein bisschen plastischer werden im Zusammenhang mit der Diskussion des Bildbegriffes. Und dann hat er noch, eine Seite darüber, wie, wo es sonst noch vorkommt in diesem ganzen Zusammenhang, um dann das Folgende zu sagen. So, what view of Wittgensteins philosophy of pictures does the philosophical grammar offer? Das ist auch so ein Punkt, der mir große Schwierigkeiten bereitet, nicht? Nachdem ich quasi ein halbes Jahr lang damit verbringe, in die Tiefe der Auslegung dieser Passagen zu gehen, auf drei oder vier Seiten die Stellen zu kurz zu markieren, wo Bilder vorkommen, und dann die Frage zu stellen, was ist die Auffassung von einem Bild, die der Wittgenstein da hat. Und dann sagt er, the idea of an institutional embeddedness of picture use is not yet prominent, but otherwise all the familiar elements of Wittgenstein's thinking on the topic are more or less present. However, these elements do not make up a coherent whole. The contradictions are not resolved. Das ist nicht, und er sagt, das ist nicht verwunderlich. Er sagt allerdings aus einem, sozusagen, aus einem bisschen einem, seitlichen Grund, würde ich sagen, ist es, den er dann da anführt. Er sagt, man muss sich ja nicht wundern, dass die Widersprüchlichkeiten in der Bildtheorie nicht aufgelöst sind, denn wir wissen, Wittgenstein hat die philosophische Grammatik nicht so geschrieben, wie sie da steht. Deswegen müssen wir den Rasch Ries zur Verantwortung ziehen und nicht den Wittgenstein, dass sich das hier nicht ausgeht. Das ist nicht meine Auffassung. Ich glaube, der Wittgenstein hat diese Dinge eben als Arbeitsunterlage, als hoch widersprüchlicher, sehr wohl widersprüchlich, insofern hat er schon recht. Die sind nicht gelöst, diese Widersprüchlichkeiten. Aber das Wichtige ist nicht, dass diese Widersprüchlichkeiten in irgendeine Bildtheorie gelöst werden, sondern das Wichtige wäre, das zu sehen, was er hier nicht tut, wie die Widersprüchlichkeiten, um die es da geht, philosophisches Territorium eröffnen und was für eine wesentliche Funktion Wittgensteins Abklopfen der verschiedenartigsten Aspekte des Bildbegriffes dabei zu leisten imstande ist, was sozusagen die zentralen Bereiche seiner Philosophie sind. Das leiste ich mir sozusagen jetzt als Kritik. Ich mache jetzt dann eine kleine Pause und gehe weiter in der Interpretation der Wittgenstein-Manuskripte, aber vorher können Sie durchaus noch Fragen stellen. Ich werfe hier nur mal die Maschine an. Sie kriegen dann, wenn ich das zu Ende getippt habe, meinen Kommentar dazu, kriegen Sie die URL, wo Sie sich die neueste Version, die ich Ihnen jetzt hier auch zeige und die jetzt einigermaßen schon fertig für den öffentlichen Auftritt ist, runterladen können. Also der Dieter Köhler hat gesagt, er ist quasi soweit. Es gibt auch schon ein Hilfsfeil dazu, erstmals Erläuterungen, wie man damit umgeht. Sie wissen es mittlerweile schon alle, aber andere vielleicht noch nicht. Das ist jetzt die Version 0.11, wie Sie sehen. Diese Version funktioniert schon sehr gut. Aha, ich muss natürlich noch projizieren. Das sollte man auch tun. So, wollten Sie, bevor wir jetzt dazu dann weitergehen, zum bisherigen noch was bemerken?
Ja? Ich wollte nur zu der roten Bildschirmchen und so weiter Interpretation sagen. Genau dasselbe Argument der Zeitdauer der Rotation innerer Bilder wird ja auch als einziges im Übrigen Argument für eine interne-retinoptische Darstellung genommen. Und könnte für viele andere Darstellungsmodelle genauso gelten. Ich möchte also sagen, das Argument ist sehr schwach.
Ja, das scheint mir auch so. Wenn wir da jetzt weitergehen, dann sind wir natürlich sehr schnell ganz woanders. Ich muss mal versuchen, vorsichtig zu sagen, wie das Problem aussieht, nicht? Ich habe gesagt, dass diese kognitive Psychologie einen Paradigmawechsel gegen den Behaviorismus ist. Der Behaviorismus, der sich durchaus auch auf Wittgenstein berufen hat und der gesagt hat, innere Bilder sehe ich nicht. Wenn ich hineinschaue in den Kopf, sehe ich nur Nerven. Ich verknappe ganz fürchterlich. Ja. Sezieren des Gehirnes bringt keine Bilder, sondern bringt Axonen und Stromstöße und chemischen Austausch. Und wenn ich dann etwas haben will, was ich greifen kann, dann kann ich Reaktionen wahrnehmen. Und ich kann vielleicht auch noch wahrnehmen, dass Leute Töne von sich geben. Aber ich kann sicherlich nicht in ihrem Kopf sehe ich keine Bilder. Ja? Das ist die positivistisch-behavioristische Meinung gewesen. Das war auch wiederum eine Reaktion gegen eine geisteswissenschaftliche Psychologie, die bewusstseinsphilosophisch-idealistisch sozusagen geprägt gewesen ist. Ja? Diese behavioristisch-positivistische Betrachtungsweise, die an der Oberfläche bleibt und Systematik der Oberfläche macht und sagt, bestenfalls kann man Bewusstsein betrachten als eine verschönernde, über epiphänomenale Beschreibung von Sachen, die in der Neurophysiologie vor sich gehen, die ist eben ersetzt worden durch solche Vorstellungen wie die Sprache des Denkens, müsst wir jetzt länger darüber reden, wie das funktioniert. Ich kann es kurz vielleicht so sagen, dass man sagt, es haben sich mit Hilfe des Funktionalismus, mit Hilfe von Gedanken, die Putnam, Dennett und andere entwickelt haben, hat sich gezeigt, dass es ein methodisch respektables Instrumentarium geben könnte, mit dem man geordnet spricht über Konstrukte, die man dem Menschen als einem erkennenden Wesen zuschreiben kann. Und diese Konstrukte enthalten innere mentale Repräsentationen. Ich lege mich nicht sehr, sehr, sehr fest, aber das hat sich sozusagen wissenschaftstheoretisch ergeben. Die Antwort auf Ihre Frage oder meine Kommentare zu Ihrer Frage ist das folgende. Wenn man nun also dann diese Konstrukte von mentalen Repräsentationen, die man diesem Wesen zuschreibt, hat und gleichzeitig sich aber als gestandener Wissenschaftler, Wissenschaftlerin versteht, die empirisch forschen, dann ergibt sich die schwierige Situation, dass man einerseits empirische Psychologie betreiben will, und empirische Psychologie ist etwas, was zu tun hat mit Kathoden, mit Versuchsanordnungen, mit Zeitmessung, mit Hirnströmen. Und zweitens aber, diese empirische Versuchsanordnung, die zielt auf etwas, nämlich mentale Repräsentationen, was per Definition nicht sowas ist wie Tische und auch nicht wie Temperaturschwankungen oder sowas. Ja? Also wenn mentale Repräsentation irgendwas Verständliches heißen kann im Rahmen der Tradition, dann sind das semiotische Konstrukte, sagen wir mal so. Semiotische Konstrukte, die noch dazu dadurch gekennzeichnet sind, dass sie stattfinden in einem Innenleben, in einem Bewusstseinsinnenleben. Und wie kommt man an das mit Zeitmessung heran? Nicht? Das ist das Problem. Ich leiste mir es, das hier nur so anzusprechen und noch darauf hinzuweisen, dass diese Schwierigkeiten, die der Wittgenstein im Zusammenhang mit dem Wo ist mein Bewusstsein zu Hause und wo sind die Erinnerungsbilder zu Hause, schon auch diese ganze Thematik anspricht und in die Schwierigkeit natürlich auch hineingerät, muss man sagen, die dazwischen liegt, dass jemand sagt, einerseits, das hat man dann im Anschluss an Wittgenstein oft gesagt, das Ganze ist eine verkehrte Fragestellung überhaupt. Zu fahnden nach Transformationszeiten von irgendwelchen imaginierten inneren Bildern ist einfach keine gute wissenschaftliche Idee. Wir machen das, wir gehen pragmatisch vor, wir gehen im Dialog vor, wir machen das über Sprachspiele, wir machen eine Philosophie und eine Wissenschaft, die nichts zu tun hat mit dieser Art von Pseudo-Messgenauigkeit. Ne? Das wäre eine Richtung, die sich aus dem Wohlvertrautsein, nicht aus dem Wohlvertrautheitsargument ergibt. Die andere Richtung ist die zu sagen, nein, wir sind nach wie vor empirisch arbeitende Psychologinnen, und als solche Psychologinnen müssen wir mit diesen Konstruktionen arbeiten, und diese Konstruktionen müssen wir empirisch belegen. Ne? Das, ja.